Hallo Matthias.
Hallo Markus. Du bist zu Hause in deinem Studio?
Ich bin zu Hause im Studio. Ja, ich habe jetzt tatsächlich mal eine Woche komplett mit Homeoffice.
Ja, und in Süddeutschland fangen jetzt die Ferien an. Und man spürt, dass jetzt auch so eine ruhige Zeit ist. Und insofern freuen wir uns alle, dass schon eine gute Hälfte von dem Jahr bereits vorbei ist.
Ist ja Wahnsinn, wie schnell das immer geht, ne? Unglaublich.
Ja, was war bei mir Neues? Ich war auf dem großen Jahresversammlung in Bad Zwischenahn. Der eine oder andere kennt Bad Zwischenahn, wenn er auf die Wurstdose schaut von Rügenwald. Denn die Rügenwälder Mühle, die ist tatsächlich in einem Ortsteil von Bad Zwischenahn. Das habe ich natürlich auch erst gelernt, seitdem ich da drin war. Und was habe ich dann noch gesehen? Als wir da zu unserem Einkaufsladen gingen, wir waren vier Männer und da haben wir ein paar Sachen eingekauft, bin ich an einem neuen Geschäftskomplex vorbeigekommen, so ein Praxishaus. Und da war eine B- und Entlüftungsanlage montiert, eine moderne Fassade. Und da waren so Ausströmer dran für die Belüftungsanlage aus Stahl, Stahlblech beschichtet. Und was hat gerostet?
Die Kanten und die Ecken wahrscheinlich.
Die Kanten, die Laserkanten, die Scharfenkanten. Da waren schöne quadratische Löcher drin. Auch die hat jede Kante gerostet. Und das ist für mich Pfusch ab Werk. Da gibt es keine Entschuldigung. Er hätte nur den Fingerschnipp machen müssen, sei es in der Bestellung mit Stickstoff gelasert oder mit einer entsprechenden maschinellen Kantenverrundung, Entgratungsmaschine. Und dann wäre genau das gleiche Verfahren mindestens 4 bis 8 Mal länger in der Haltbarkeit.
Und dann ist es immer die Frage, ist es tatsächlich Pfusch oder ist es tatsächlich Unwissenheit? Das Ergebnis ist identisch, ne? Also wenn man jetzt mal sagt, Pfusch ist, wenn das einer vorsätzlich macht, weil er es nicht besser weiß, obwohl er es besser weiß. Und Unwissenheit ist, wenn er keine Ahnung hat, was eine Laserkante für Probleme macht oder was überhaupt bei der Beschichtung von einer Kante, die nicht entgratet ist, für Probleme auftauchen können.
Oder es fehlt einfach der Mann am Steuerstand, der den ganzen Prozess überblickt. Denn damit wir über Sauerstoff und Stickstoff beim Lasern reden, ich denke, die Zeit ist vorbei. Das weiß wirklich jeder. Aber natürlich ist für viele, so sind wir groß geworden, so wurden wir indoktriniert, dass eben Sauerstoff billiger beim Lasern ist, ein billigeres Formgas ist beim Lasern als Stickstoff. Und deswegen, wenn es preislich attraktiv sein muss, dann muss man mit Sauerstoff lasern.
Ja.
Und so wird noch sehr viel in Einzelpositionen entschieden. Und so ist auch das maschinelle Verrunden. Ganz oft steht die Maschine da. Aber wenn es natürlich nicht im Arbeitsplan steht, dann wird es auch nicht benutzt. Also müsste einer oben auf dem Schiedsrichterstuhl sitzen und von oben mit diesem Birdview eben die richtigen Entscheidungen treffen. Ja, was war bei dir?
Ja, ich habe mich so ein bisschen zurückversetzt gefühlt zum letzten Praxisforum von der QIB. Wir haben ja im letzten Podcast drüber gesprochen. Du hast ja nochmal auf den Jeder braucht Pulver Award hingewiesen, der in diesem Jahr auch wieder verliehen wird.
Das 6. Mal mit 2 oder 3 Corona-Ausfällen. Drei Jahre Corona-Ausfall, also
das heißt, da werden wir uns dann ja in diesem Jahr auch wieder in Wetzlar treffen.
Ja.
Und ich habe mich zurückerinnert gefühlt, im vergangenen Jahr habe ich ja mit dem Ernst Hermann Timmermann zusammen so einen Live-Podcast auf der Bühne gemacht, wo wir über Fabeln, Legenden und Schwurbeleien aus der Lackiertechnik gesprochen haben. Und ich war tatsächlich beim Kunden und bin dort mit den Mitarbeitenden, die in der Anlage arbeiten, recht intensiv in der Diskussion gewesen. Und dann kam eigentlich so während der Tage, wo ich da war, dann immer mal wieder so ein Thema auf, dass Fragen auftauchten. Und dann tauchten Themen auf, wo ich gesagt habe, das ist genauso diese Schwurbelei, dieses Halbwissen, was aus diesen Betrieben raus muss. Und da ging es dann ganz konkret eigentlich um Themen, die etwas mit Gesundheitsschutz zu tun hatten. Es war ein Unternehmen, was also sowohl gepulvert als auch nass lackiert hat. Beim Pulvern war die landläufige Meinung, dass die Stäube, die beim Pulvern entstehen, unkritisch sind, weil durch die Nasenschleimhaut dieser Staub herausgefiltert wird und nicht in die Lunge kommen kann. Und das war die Begründung dafür, dass die auch beim Farbwechsel keinen Atemschutz getragen haben. Das war also wirklich sträflich. Gesundheitsschutz beim Pulverbeschichten unterirdisch. So, hat lange Diskussionen gegeben, aber wirklich so diese Meinung, die dann davor herrschte, hat mich total erschrocken.
Der Bäcker verarbeitet Mehl, das ist ein Lebensmittel und ist genau in der gleichen Korngröße wie unser Pulver, ja, und auch lungengängig und hat eben in der Lunge nichts zu suchen. Das muss die andere Abfahrt nach unten nehmen,
genau,
und muss im Magen dann durch den Verdauungstrakt.
Ja. Und auch da hat es fast überall nichts zu suchen, weil diese ganzen, die Kumpel, die damals Steinkohle abgebaut haben im Bergbau, da gibt es genügend Beispiele dafür, welche Lungenerkrankungen durch Staub, durch Feinstäube, durch organische Stäube entstehen. Also das ist so ein Thema Schwurbelei, die dann sich gesundheitsschädlich auswirkt. Und im gleichen Unternehmen, und das, ich sag mal so, das war wirklich... Wir haben gerade über das Thema vorsätzlich und Unwissenheit gesprochen. In dem Fall war es tatsächlich Unwissenheit, beziehungsweise ich machte eigentlich sogar den Lacklieferanten in dem Fall einen Vorwurf, dass die da nicht intensiver hingucken und intensiver darauf hingewiesen haben in dem Unternehmen. Da war es dann eine ähnliche Diskussion. Wir haben beim letzten Mal über Lösemittellacke und Wasserlacke gesprochen. Da kam dann die Fragestellung auf, warum setzt ihr keine Wasserlacke ein? Und die Antwort war, dass Lösemittellacke gesünder sind für den menschlichen Körper als wässrige Systeme. Mit der fachlichen Begründung, Achtung, da was ich jetzt sage, ist Bullshit, damit das auch jeder unserer Zuhörenden sieht. Mit der fachlichen Begründung, der menschliche Körper besteht zum großen Teil aus Wasser und deswegen nimmt der dann gerne den Wasserlack auf. Deswegen ist der Wasserlack ungesünder und die Lösemittellacke stößt er ab. Und das sind so Dinger, die regen mich dann echt immer auf, wenn ich sowas dann in der heutigen Zeit noch in Deutschland erlebe oder auch im Ausland erlebe. Das ist wirklich, ja, Schwurbel hoch drei. Ne? Das ist also ganz schlimm.
Da sind Warnsymbole drauf auf beiden Gebinden und die Warnsymbole haben was zu bedeuten.
Ja.
Und da gibt es kein Gut und kein Besser. Das heißt, ich muss den persönlichen Arbeitsschutz einfach ernst nehmen im ganzen Prozess. Ich habe es letztes Mal auch gesagt, ich bin in der Lackiererei groß geworden und damals war das wirklich in den 70er Jahren ein ganz anderer Arbeitsablauf, auch vom Arbeitssicherheit. Da hat man nur drauf geschaut, auf die Qualität, dass es hinten gut rauskommt. Und dann sind wir jetzt, glaube ich, schon bei dem Thema.
Ja, absolut.
Und damals hat man noch keine Maske in der Kabine getragen beim Lackieren. Und mittlerweile macht man in so einer Autolackierung oft nur noch Spot-Repair, dass man also Kleinstflächen lackiert. Und da trifft natürlich wieder die Menge, wie Paracelsus schon sagte, allein die Menge macht, ob ein Ding Gift ist oder nicht Gift, trifft hier dann natürlich auch schon die Sache, aber damals, ich kann mich gut daran erinnern, waren die Ganzlackierungen, der war 6 Stunden zugange und hat hier Autos lackiert.
Wo wollen wir heute drüber sprechen? Wir sprechen heute nicht über Gesundheit, wir sprechen heute über, ja doch, wir sprechen über den optischen Eindruck, das, was wir mit dem Auge sehen.
Ja, wir sprechen darüber, was hat früher der Lackierer ewig lang in der Kabine gemacht, damit die Optik sehr gut rausgekommen ist. Und ich sage das dann auch immer bei der Nasslackierung, bei der Flüssiglackierung von Autos, ist auch heute noch ganz oft Stand der Technik, dass man danach in der Kontrolle ein Finishing betreibt und dass da die Optik nochmal hochgetunt wird. Und wenn ich mit dem gleichen Anspruch an die Pulverbeschichtung rangehe, dann kann das Urteil lauten, die Qualität ist schlecht, nur weil der Betrachter 3 oder 4 Pickel auf irgendeiner Fläche sieht. Und sind die Pickel wirklich ausschlaggebend für die Qualität?
Das Entscheidende ist immer, wie ich die Qualität definiere. Die einfachste Definition ist ja immer, Qualität ist die Übereinstimmung mit den Anforderungen des Kunden. Das heißt also, es liegt im Betrachter oder im Auge des Betrachters, das, was er akzeptiert für seine Bauteile, für die jeweiligen Flächen, sollte genau spezifiziert und festgelegt sein. Und danach kann ich dann tatsächlich hergehen und sagen, ich beurteile eine Beschichtung als gut oder als schlecht.
Ja, und damit das funktioniert, muss es, ich hatte erst kürzlich meine 2 Neffen hier und wir haben ein Brettspiel gemacht. Und beim Brettspiel muss ich zuerst die Vorbereitung machen und dann muss ich mir die Regeln durchlesen. Mhm. Dann müssen wir uns alle an die Regeln halten. Und beim Lackieren und beim Beschichten ist das auch so. Ich muss vorher die Regeln bestimmen.
Ja.
Wie wird meine optische Qualität definiert? Das heißt, am einfachsten ist, ich mache den Betrachtungsabstand mal klar. Das heißt, nehme ich die Lupe oder gehe ich einen halben Meter weg oder einen Meter? Und ganz oft wird eben die Lupe kategorisch abgelehnt, dass man sagt, okay, ich prüfe mit unbewaffnetem Auge aus einem definierten Abstand bei einem definierten Beleuchtungsszenario.
Und ich würde immer noch ein Thema vorherschieben und würde immer noch sagen, das Bauteil nach Möglichkeit in Gebrauchslage, in Einbaulage, so wie es tatsächlich hinterher auch benutzt wird. Und nicht irgendwo, was weiß ich, die Unterseite eines Schrankes genauso zu bewerten wie die Oberseite, die dann in Augenhöhe ist.
Und dann sind wir bei der Kategorisierung der Flächen, A, B, C Flächen.
Ja.
Und dann kann ich die Flächen mit einer unterschiedlichen Qualität belegen. Und dann ist eben ein elektronisches Gerät oder ein Laborgerät auf der Bedienerseite eine höhere optische Anforderung wie eben auf der Innenseite von dem Gehäuse oder an der Rückseite oder am Boden. Das heißt, allein mit diesem einfachen Trick kann ich entsprechend dann auch meine Behängung planen und richtig machen und habe dann eben die Chancen, dass hier viel, viel weniger Ausschuss passiert, denn letztendlich reden wir über Ausschuss.
Ja, klar. Und das sind genau die Dinge, wo dann hinterher auch am intensivsten drüber diskutiert wird. Alles das, was im Vorfeld nicht definiert und klar festgelegt wurde, bietet dann am Ende des Prozesses nach der Beschichtung Platz für Streitigkeiten, für Meinungsverschiedenheiten, für Reklamationen.
Und ich sage immer, damit das Ding rund wird, muss man doch die Zeit definieren. Und bevor man sich streitet, muss der Fehler auch von einem Dritten in der gleichen Zeit erkannt werden. Und wenn ich das gemacht habe, dann sind die Spielchen weg mit Pfeilchen draufkleben und da sind die schlechten Stellen. Ich habe schon alles markiert, damit ich sie wiederfinde. Das ist ja auch oft so der Fall, wenn man dann sagt, okay, zeig mir doch. Ja, jetzt finde ich es gerade nicht, aber es ist sicherlich schlecht.
Ja, ja.
Und ist es Qualität wirklich nur, die an der Optik festzumachen?
Nee, mit Sicherheit nicht. Also das ist immer das Erste, was gesehen wird. Ne? Also da, man kann die tollste Beschichtung erzeugen, die den besten Korrosionsschutz bringt, die vom Farbton her messtechnisch super passt. Sobald das menschliche Auge, was ja nun ein super Messgerät ist, also wenn jetzt ein normalsichtiger, nicht farbenblinder Mensch auf eine Oberfläche schaut, dann sieht er mit seinen 2 Messgeräten, die er dabei hat, dreidimensional. Und man kann schon ziemlich gut gucken. Also das Messgerät, was wir mit uns mittragen, das ist schon ziemlich gut. Das ist genauso wie der haptische Eindruck an den Fingerkuppen. Das, was wir mit den Fingerspitzen so fühlen können, da muss man schon ein richtig teures Messgerät für entwickeln, damit es das Gleiche kann. Und von daher ist das immer so der erste Eindruck, der dann entscheidet, ob eine Qualität akzeptiert wird. Und das ist dann immer schade, wenn es an solchen Themen, die dann anschließend vielleicht aber auch nicht die Relevanz haben, zu Diskussionen und zu Streitigkeiten führt.
Ja, wie kann man dann die Qualität, bleibt man bei der optischen Qualität, wie kann man denn die letztendlich prüfen? Wie funktioniert das in der Praxis? Was sagen denn da die schlauen Leute?
Ich bringe mal ein Beispiel, wie man es nicht machen sollte. Also mein erstes Erlebnis war, als ich während des Studiums mein erstes Praktikum in einem Lackierbetrieb gemacht habe. Also das Bild habe ich heute noch vor Augen. Da gab es dann zwei Qualitätsprüfer. Das eine war ein kleiner Dicker und das zweite war so ein 2,10 Meter war er, glaube ich, ein relativ großer, schmaler. Das heißt, die hatten schon reinweg aus ihrer körperlichen Statur unterschiedliche Betrachtungswinkel. Und das Erste, was ich dann bei einer optischen Beurteilung gesehen habe, dass die dann an dem optischen Prüfplatz einen Lichtkasten aufgebaut hatten und wirkliche Balztänze vor diesem Lichtkasten ausführten, um ihre unterschiedlichen Betrachtungswinkel jetzt unterstützt durch die körperliche Größe dann an diesen Bauteilen auch auszuleben. Und wenn dann nicht eindeutig definiert ist, wie viel Pickel pro Quadratdezimeter, welche Pickelgröße und das eben, was du genau gesagt hast, die Lichtart, die Beleuchtung, der Abstand, der Winkel, alles, was dazugehört, wenn das nicht klar definiert ist und nicht klar nach diesen Regeln gearbeitet wird, dann führt das zwangsläufig in eine Katastrophe.
Und das Tolle, genau dieses Regelwerk kann ich kostenlos runterladen auf der Homepage der QEB. Ja. Da gibt es Merkblätter zum Download und da gibt es ein Merkblatt 3-1 mit dem Thema, wie kann ich organisch beschichtete Oberflächen kontrollieren, optisch kontrollieren. Und ich kann auf der Homepage der QEB auch die Prüfschablone bestellen. Hm. Prüfschablone hat genau diesen 100 Quadratzentimeter Prüffeld. Das heißt, ich kann die Fläche eingrenzen und sie hat entsprechende Vergleichsmuster aufgedruckt, wo ich die Größe von Pickeln oder von fadenförmigen Schmutzeinschlüssen ausmessen kann. Mhm. Und dadurch habe ich schon das Wichtigste, ich kann es spezifizieren. Mhm. Da steht eben auch drin in diesem Merkblatt, ich muss die Zeit, den Fehler und den Betrachtungsabstand definieren und die Beleuchtung. Und wenn ich die paar Punkte geklärt habe, dann ist das kein Problem mit der optischen Kontrolle, auch an zwei verschiedenen Plätzen.
Und ich glaube, da gibt es sogar die Deluxe-Version. Diese Prüfschablone gibt es einmal in Schwarz und in Weiß. Das heißt, die funktioniert sogar auf schwarz- und anthrazitfarbenen Untergründen, weil dann das Bedruckte auf der Folie in Weiß ist.
Und da muss man es eben dann prüfen, wenn wir jetzt zum Schluss das zusammenfassen. Einmal mit dieser Systematik der Prüffolie und dem Merkblatt kommt man hier weiter. Und da muss man schauen, okay, die Stichprobenkontrolle an der Wareneingang, da kann ich mal kurz eine Einschätzung machen. Und wenn ich genauer schauen muss, brauche ich einen Prüfplatz, so wie du es gesagt hast, mit einer entsprechenden Beleuchtung. Und wenn ich dann nicht weiterkomme, dann kann man auch externe Labore beauftragen, wie wir es in unserer Spätschicht jetzt gehört haben, ja. Das heißt vom Ernst Timmermann oder vom Rainer Ziel, aber auch das Institut für Oberflächentechnik, das ILF in Magdeburg, das IKS in Dresden, die bieten alle da auch nochmal Hilfestellungen an. Ich will nur einen Teil davon nennen und nicht einen zuerst und weniger. Ja. Das soll keine Werbe sein. Aber was mich da auch fasziniert ist, dass hier die Fehlerstellen manchmal eingebettet werden in Epoxidharz und dann macht man einen Schliff und kann das mit dem Mikroskop ganz genau betrachten und teilweise aber auch analysieren, woher kommt denn dieser Pickel. Das ist nämlich dann auch manchmal interessant. Ist es der Dreck, der von oben kommt oder kommt er aus dem Prozess? Und ich denke, wenn man das alles richtig zusammenfasst und seine Mitarbeiter schult und noch wichtiger ist, die Kunden schult, dass da die Qualitätskontrolle ordentlich abläuft, dann kann man hier locker in das Thema Sichtprüfung und Qualitätskontrolle auf optische Merkmale ins Rennen gehen.
Ja, Und ganz wichtig ist, dass man eine Einstellung mitbringt. Es geht nicht darum, möglichst viele Fehler zu finden, sondern wirklich zu vergleichen, was habe ich vorher vereinbart als Qualitätsanforderung und was ist tatsächlich aus der Beschichtung rausgekommen.
Und in der QIB-Broschüre wird dann auch noch eine Klassifizierung gemacht in 1, 2 oder 3 oder 4 Klassifizierung der Optikstufe. Und wenn man diese Systematik mal verstanden hat, dann kann man auch für sich selber diesen Mehraufwand definieren und dann sagen, okay, die höchste Optikstufe ist dann auch teurer, weil ich dann naturgemäß eine höhere interne Nacharbeit habe. Und dann kann man das mit dem Kunden auch wieder kommunizieren. Das ist kein Problem für mich. Wenn du das vergoldet haben willst, dann musst du aber auch das Gold auf den Tisch legen.
Ja, genau so ist das.
Die Zeit verfliegt und hast du noch was zu sagen zur Qualität?
Nee, ich denke, das ist ein ganz guter Abschnitt der optischen Prüfung. Wir werden sicherlich noch mal ein bisschen intensiver dann auch auf irgendwelche instrumentelle Analytik und Messverfahren eingehen. Aber jetzt haben wir mal das Messgerät genommen, was jeder dabei hat, die zwei Augen, und haben uns nur über optische Qualität unterhalten.
Dann viel Erfolg weiterhin bei dem Einsatz der richtigen Prüfgeräte.
Ja, und bis zum nächsten Mal in diesem Podcast in 2 Wochen wieder.
Ja, freut mich.
Tschüss. Bis dahin. Ciao.